Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom GFL-Pod hier beim NFL Tuesday. Und wenn ihr genauso heiß seid auf die Saison der NFL 2018-2019, dann seid ihr heute genau richtig bei uns, denn wir, und damit meine ich mich und Christian, wir werden heute die wichtigsten Facts besprechen, die ihr vor der Saison wissen müsst, sprich alles das, was sich zugetragen hat seit unserer letzten Folge, letzte Woche, Mittwoch war das, und dem, was wir als wichtig erachten für die kommende Saison, sodass ihr perfekt vorbereitet seid, wenn es dann endlich am Donnerstag in der Nacht auf Freitag losgeht mit dem ersten Spiel, dem amtierenden Champion in Philadelphia Eagles, die Saison eröffnen werden gegen die Atlanta Falcons zu Hause, logischerweise mit einer großen Party drumherum als amtierender Super Bowl Champion. Werden sie das Ganze beginnen und damit ein ganz herzliches Willkommen auch an dich, Christian. Hi.
Hi Felix, hallo liebe Zuhörer. Kann ich dir direkt mal die Frage stellen, was meinst du, was die Eagles als Gimmick oder als Theme für die für den Season Opener wählen werden? Also das ist, die Patriots haben ja im letzten Jahr relativ omnipräsent überall das 28-3 stehen gehabt, was ja doch teilweise auch so ein bisschen als unsportlich betrachtet wurde, auch nicht ganz zu Unrecht meines Erachtens nach. Bei den Eagles wirkt es ja so ein bisschen, als wenn es irgendwie so eine Mischung aus Philly oder Philly Special wird, ne?
Ja, das oder vielleicht doch auch wieder die Hundemasken. Das war ja, Running Theme in der letzten Saison, dass sie da...
Der Underdog,
der durch die Liga prescht. Und offensichtlich ist es ja so, dass sie immer noch so ein bisschen in diesem Gedankengut verhaftet sind, was ihren Underdog-Status angeht. Und das könnte ich mir gut vorstellen. Ich weiß gar nicht, gibt es irgendwie eine... ist da schon was rausgekommen, was so in der Halbzeit passieren wird? Gibt es da schon Infos? Mhm. Große Halftime-Show?
Nee, habe ich noch nichts von mitbekommen.
Es ist ja, das neben dem Sportlichen immer natürlich auch interessant, vor allen Dingen in dieser Saison wird es natürlich auch interessant sein, die Hymne, die zu Beginn des Spiels gespielt werden wird. Wir haben zum ersten Mal, nachdem wir die ganzen Kontroversen um die Nationalhymne in Amerika erleben mussten, haben wir jetzt natürlich auch das erste Regular Season Game und gerade bei den Philadelphia Eagles haben wir mit Malcolm Jenkins natürlich einen, der am stärksten nach Colin Kaepernick so ein bisschen, ja.
Aber moderat, ne? Also ich würde sagen, er ist sicherlich eine sehr laute Stimme gewesen. Aber ich würde es jetzt mal in diesem gemäßigten Flügel nennen. Er war ja die Spokesperson von der Player Coalition, die dann auch mit der NFL diese 100 Millionen Dollar an Geld, das zur Unterstützung von sozialen Zwecken quasi eingesammelt wurde, von den Teams halt selber rausgehandelt hat. Und da gab es dann ja auch Stimmen, die da nicht so mit einverstanden waren, die gesagt haben, okay, das reicht uns nicht. Und deswegen würde ich ihn dann ja eher auf den moderaten Flügel setzen und vor allen Dingen auch, als Unterstützer vielleicht auch dann, ne?
Ja, aber er ist trotzdem einer, der sehr, zumindest, ja, sehr viel und omnipräsent ist, was das Thema angeht. Und ich finde,
engagiert ist er auf jeden Fall.
Einen sehr, sehr guten Job macht für ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und wir werden gespannt sein, wie es aussehen wird. Denn die Liga und die Spielergewerkschaft haben sich bis jetzt noch nicht auf eine neue Regelung einigen können. Das heißt, im Grunde genommen ist nichts in place, wenn man so will. Also es ist nichts fest. Und von daher wird das sicherlich sehr, sehr interessant sein werden. Und generell werde ich natürlich auch sehr froh sein, wenn wir dann endlich wieder das erste Spiel haben. Schön bei NBC mit Chris Collinsworth, den du nicht so großartig findest, und Al Michaels.
NBC.
Den beiden Stimmen von NBC, was Football angeht. Und zwei, wie ich finde, einem sehr, sehr guten Duo in der Kommentatorenbox. Sprechen wir jetzt mal, Christian, das ist ein gute Überleitung, über jemanden, der letzte Saison noch in der Kommentatorenbox war, jetzt nicht mehr in der Kommentatorenbox ist, sondern eine Headcoach-Position eingenommen hat, nämlich der gute alte Gruden, dein Freund, mein Freund, unser aller Freund, der ja das Spiel zurückbringen wollte nach 1985 und diese Woche für Aufsehen gesorgt hat, zumindest er, sein GM, sein Besitzer, denn Khalil Mack wurde getradet von den Oakland Raiders zu den Chicago Bears. Die Chicago Bears, so wie man gehört hat, das einzige Team am Ende, was bereit war, den Preis von den Oakland Raiders, den sie ausgerufen hatten, für Khalil Mack zu bezahlen und auch bereit war, dann logischerweise Khalil Mack direkt eine Vertragsverlängerung zu geben, denn das war mit Sicherheit schon, bevor der Deal über die Bühne gegangen ist, der Trade mit Sicherheit schon bei den Bears und Mack und seinem Agenten eingetütet, denn das Ganze kam relativ kurz danach und man kann davon oder muss davon ausgehen, dass bevor der Trade über die Bühne gegangen ist, dieser Deal, diese Extension für Khalil Mack auch schon sozusagen auf dem Tisch lag.
Ja, genau, das war echt der, ja, das dominante Thema des Wochenendes. Also das werden wahrscheinlich die meisten von euch auch so oder so schon irgendwie mitbekommen haben, wenn ihr euch nicht nur ausschließlich über unseren Podcast über die NFL informiert, weil das, ja, wenn man irgendwie ein bisschen was in seiner Twitter-Timeline über die NFL hat, dann hat man das auch mitbekommen, ne?
Absolut, also es hat den die ganzen Roster-Cutdowns und die ganzen Transactions, die es da gegeben hat, absolut in den Schatten gestellt, der Trade von Khalil Mack, der jetzt also bei den Chicago Bears ist, die jetzt unter dem neuen Head Coach natürlich mit ihm großes Plan, er da in eine Liste von großartigen Pass-Rushern sich einreiht, Khalil Mack bei den Chicago Bears, die natürlich immer sehr, sehr viel Stolz auf ihre Verteidigung legen, sehr viel Stolz auch auf den Pass-Rush legen und eben auch in den vergangenen oder, naja gut, in den vergangenen Jahren wirklich kaum da großartige Spiele hatten, aber natürlich in der Vergangenheit sehr, sehr viele großartige Pass-Rusher. Wir alle erinnern uns an Leute wie Jared Allen oder auch Peppers. Und da tritt nun eben Khalil Mack das Erbe an. Christian, kommen wir ein bisschen auf den Vertrag zu sprechen? Oder beziehungsweise nee, gucken wir uns erstmal den Trade an, denn wir wollen da chronologisch bleiben. Wie gesagt, die Raiders, wir hatten das häufig gesprochen, für alle, die uns auch häufig hören, wissen, dass da Unstimmigkeiten in der Kommunikation beziehungsweise keine Kommunikation wirklich stattgefunden hat zwischen Khalil Mack, den Oakland Raiders und besonders Gruden, dem Head Coach. Man hat häufiger gehört, dass sie nie miteinander gesprochen haben. Ob das jetzt so wirklich der Fall ist, wissen wir nicht. Zumindest ist es so, dass die Raiders dann irgendwann eine ja reine Business-Decision machen mussten. Statten wir ihn mit dem großen neuen Vertrag aus oder traden wir ihn? Und irgendwann wurde es relativ klar, dass sie ihn traden wollen und haben dann, wie gesagt, zwei First-Round-Picks als Kompensation ausgerufen. Und genau, die Bears, wie gesagt, waren das einzige Team, was am Ende noch da stand oder saß am Tische, Verhandlungstisch und gesagt hat, okay, wir sind bereit, die beiden First-Rounder abzugeben an euch. Das Team, was noch berichtet wurde, was noch mit drin war in der Verhandlung, das waren die Jets, aber die waren am Ende nicht bereit, eben zwei First-Rounder zu geben.
Ja, die Sache ist die, also es ist unglaublich kontrovers insgesamt wirklich. Also wo man hinschaut, die Leute betrachten das als Win-Situation für die Bears oder als Win-Win-Situation, so das sind so, glaube ich, die beiden dominantesten Meinungen, die ich so mitbekommen habe. Die Raiders werden generell so, gerade halt auch Gruden, der es nun wirklich geschafft hat, von der Exciting Phase, die es am Anfang war, als er unter Vertrag genommen wurde, ist er jetzt wirklich mittlerweile zum Punching Bag geworden, fast, könnte man so sagen. Die werden komplett irgendwie als Verlierer meistens schon so dargestellt oder halt bestenfalls wirklich diese Win-Win-Situation. Ich persönlich finde es sehr schwer abzuschätzen. Im Moment tendiere ich aber schon so eine Spur dahin, das hat so ein bisschen was mit meiner Weltanschauung für NFL-Teams zu tun, dass es ein guter Trade war, weil es die Raiders halt auf lange Sicht sehr gut ausstellt. Aber da kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Das wird auch ein relativ langes Segment werden, Felix, oder?
Ja, wir haben uns ja Zeit genommen.
Genau, beziehungsweise mussten uns Zeit nehmen, weil das ist auch wirklich was, was für euch auch wirklich echt nicht unwichtig ist zu verstehen, weil das wirklich viel in die Abläufe der NFL einen Einblick gewährt, ne? Sind jetzt schlussendlich auch nicht keine kompletten zwei First-Round-Picks gewesen, also nicht ganze. Es ist noch ein Downgrade jeweils dabei für Oakland von der zweiten in die dritte Runde und von der vierten in die fünfte, glaube ich. Insofern nicht ganz glatte zwei First-Round-Picks, aber schon relativ nah dran. Und das ist natürlich auch erstmal schon ein Haufen Kapital, das da eingesammelt wird. Man wird jetzt natürlich sagen können, es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Raiders mit den beiden First-Round-Picks einen ähnlich starken Spieler draften werden wie Mac. Das kann man, ja, die Chancen sind dafür sehr schlecht, aber es ist nicht unmöglich. Aber es ist halt nun mal so, dass man gerade mit dem neuen CBA, dass die Rookies so geringe Gehälter verdienen, sodass man quasi zwei Spieler hat, Plus, dann hat man nochmal im Schnitt für die nächsten 4 Jahre 17 Millionen mehr an Gehalt über, als wenn man Mac jetzt bezahlt hätte. Sprich, man wird dann innerhalb der nächsten 4 Jahre im Schnitt ungefähr 2 Rookie-First-Round-Picks haben, die jetzt meinetwegen so zwischen 10 und 20 gedraftet werden, plus einen Spieler, der nochmal so 17 Millionen verdient, was ja schon auch ein qualitativ hochwertiger Spieler sein kann. Also das könnte ein Odell Beckham zum Beispiel sein, wenn er denn mal Free Agency, wenn er die Free Agency antreten würde, was natürlich dann wieder so eine andere Frage ist. Aber das könnte zum Beispiel im nächsten Jahr werden 2 dominante Passrusher wieder Free Agents, die jetzt unter dem Franchise Tag spielen. Und zwar ist das einmal Lawrence von den Dallas Cowboys und Ezekiel Ansah von den Detroit Lions. Der hat, glaube ich, noch keinen Vertrag unterschrieben, ne?
Nee.
Ja. Das heißt, wenn man es jetzt ganz simpel angehen könnte, könnte man einen von den beiden unter Vertrag nehmen. Die würde man für 17 Millionen wahrscheinlich nicht ganz kriegen, wahrscheinlich eher so für auch um die 20 Millionen. Aber dann könnte man ihn damit quasi ersetzen. Und der Drop-off von Mac zu Ansah oder Lawrence ist halt meines Erachtens, was das Spiel angeht, nicht so viel wert, bei weitem nicht so viel wert, wie es 2 Midround Rookies sind aus der ersten Runde, die für halt ein Apfel und ein Ei spielen im Verhältnis dann, ne?
Absolut, aber gleiches gilt natürlich auch für die Chicago Bears, wenn wir die Seite mal betrachten, die jetzt natürlich sehr, sehr viel investiert haben. Die Teams schrecken immer sehr davor zurück, sobald es eben an die First-Round-Picks geht, um diese in einem, ja, in einem Trade zu involvieren. Die Bears haben 2 reingepackt. Die Sache ist, sie haben, und das haben wir auch schon häufiger gesprochen und die, die uns häufiger hören, wissen, dass sie haben das große Bargain, sie haben den Vorteil, dass sie momentan einen Quarterback haben in Mitchell Trubisky, Entschuldigung. Und Mitchell Trubisky spielt eben noch unter seinem Rookie-Deal. Und das wird er noch ein paar Jahre machen, bevor man, wenn er denn der, ja, der Erlesene, der Quarterback ist für das Franchise, da hat man noch ein paar Jahre Zeit, um ihn zu bezahlen. Und in der Zeit kann das Team eben locker das Gehalt von einem Khalil Mack aufnehmen, kann auch in der Zukunft noch weitermachen und das Team zu verstärken. Und wir haben das gesehen bei den Philadelphia Eagles, die mit einem Carson Wentz das Team komplett aufgeblasen haben. Wir sehen das bei den Rams, die das Team komplett aufgeblasen haben. Wir haben das gesehen bei Seattle mit ihrem Super Bowl Run, die das Team aufgeblasen haben. Das heißt, man hat Kapital, was man jetzt investieren kann, weil man eben den größten Vorteil überhaupt hat, wenn der Quarterback sich als gut herausstellt, dass man einen Quarterback hat, der absolut ganz, 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 ganz weit unter dem verdient, was man eigentlich auf dieser Position verdienen müsste oder könnte. Und das heißt, man kann sehr, sehr viel Geld woanders reinpacken in andere Positionsgruppen. Vor allen Dingen diese Skill-Positions, auf die kann man dann sehr, sehr viel Geld setzen und kann in der Hoffnung, dass man dann eben ja innerhalb dieses Fensters von 3 Jahren circa den Super Bowl zu gewinnen.
Genau, ja, das sind im Prinzip die beiden Weltanschauungen. Ich habe das ja gerade eben schon angedeutet. Also die eine ist halt über einen langen Zeitraum ein kompetitives Team aufzustellen, das immer quasi mit dabei ist und eine gute Basis liefert. Das ist so dann quasi das, was Oakland jetzt in dem Moment anstrebt. Zumindest kann man das vermuten. Und das Gegenteil ist so ein bisschen dieser Win-Now-Modus. Alles jetzt in dieses Jahr reinstecken oder in die nächsten Jahre reinstecken, um dieses berühmte Super Bowl Window, also das Fenster, das man quasi hat in einem gewissen Zeitraum, wo halt ein gewisser Kern von Spielern noch vorhanden sind, dort halt erfolgreich zu sein. Das sind 2 verschiedene Anschauungen. Es gibt dafür immer Pros und Kontras. Das Problem, das ich so ein bisschen sehe bei Chicago, ist, sie setzen jetzt halt wirklich alles auf eine Karte mit Trubisky, ne? Sie haben jetzt definitiv noch 2 Jahre, wo sie ihm keinen weiteren Cent zahlen werden müssen, denn erst in 2 Jahren, beziehungsweise in 2 Saisons, kann sein Vertrag überhaupt erst angepackt werden. Das ist nun mal auch so festgelegt. Also insofern haben sie da das Geld im Moment definitiv über. Das Problem ist aber auch, wenn Trubisky jetzt nicht überzeugt und schlimmstenfalls auch noch total untergehen sollte, dann haben sie halt echt ein Problem, weil sie halt weder eine Menge Cap-Space haben, um einen etwaigen Top-Quarterback, der Free Agent wird, an Land zu locken. Also man wird sich halt nicht leisten können, einen Quarterback wie Kirk Cousins unter Vertrag zu nehmen mit 30 Millionen oder nahezu 30 Millionen garantiert. Oder halt für einen zu traden, weil man halt immer keine First-Round-Picks mehr hat, ne?
Genau, aber deswegen ist es halt eine Genau, eine Entscheidungsfrage. Also wenn sie nicht von Trubisky überzeugt wären, hätten sie diesen Trade so nicht gemacht, hätten nicht quasi das Draftkapital für in der ersten Runden abgegeben. Also müssen sie von Trubisky zumindest für diesen Run, den sie jetzt planen in den nächsten 3 Jahren, überzeugt sein, dass er derjenige sein kann, der sie leitet auf der Quarterback-Position, der das Franchise quasi dahin bringt, wo sie hinkommen wollen, endlich mal wieder in die Playoffs. Also es ist natürlich die Frage, also wenn man nicht an Trubisky glauben würde, ist dann auch die Frage, warum hat man ihn damals gezogen? Da hat man ja auch schon Draftkapital investiert für ihn. Und jetzt ist es halt so, wenn er sich als Bust herausstellt, gut, dann hätte jetzt auch, würde es alles eh keinen Sinn machen. Also dann hat man eh Pech gehabt, so ungefähr, weil man dann eben die wichtigste Position eben nicht besetzt hat. Und dann helfen auch 3 Khalil Macks nicht. Von daher muss man eben dieses Risiko eingehen. Aber ich schätze mal, dass sie von ihm zumindest überzeugt sind, dass er das macht, wovon sie, ja, was sie erwarten von ihm.
Ja, definitiv. Dass sie an ihn glauben, ist jetzt spätestens jetzt offensichtlich. Und dann macht das natürlich auch dann in der Warte auch Sinn. Und ja gut, man darf das Team jetzt auch nicht vernachlässigen, die Chicago Bears, die jetzt schon im Vorfeld der Saison so als Sleeper-Pick ganz gerne mal gehandelt wurden für etwaige Playoff-Pushes, obwohl sie natürlich auch echt nicht leicht haben in ihrer Division, verstärken sich ja nochmal signifikant, ne? Also die Bears hatten im letzten Jahr, waren sie an Nummer 14, was die DVOA angeht, was die Defense angeht, also DVOA ist so eine Metrik, die ja quasi Statistiken in Bezug setzt zu dem Mittelmaß der anderen Werten der Liga. Also es ist ein ganz gutes Measurement-Tool, um Statistiken quasi, um nach Statistiken Leute oder Teams bzw. Spieler auch zu klassifizieren. Und da waren sie an Nummer 14, was die Defense angeht, also relativ mittellig
ist ein schönes Wort. Mittellig ist schön, ja, mittelmäßig vielleicht.
Mittelmäßig, genau. Und hatten eine relativ gute Sack-Rate gehabt, da waren sie an Nummer 6 gerankt, also das ist schon mal sehr gut. Allerdings ist das so eine Sache, da kann man sich nicht so ganz drauf verlassen. Gut, jetzt haben sie aber mit Akeem Hicks natürlich auch einen wunderbaren Spieler, den ich tatsächlich auch bei den Patriots durchaus vermisst habe. Und natürlich mit ihrem Draft-Pick, mit Rockon Smith, haben sie jetzt wirklich echt eine sehr interessante Front 7 gebildet, die Defense mit Sicherheit besser machen wird in diesem Jahr. Und da kann man sich schon freuen in Chicago, ne?
Absolut. Also wie gesagt, das ist jetzt das, wo sie sehr viel Wert drauf gelegt haben oder traditionell sehr viel Wert drauf legen in Chicago, ist eben die Defense. Sehr viel Stolz, den sie daraus ableiten, wie die Defense eben performt. Und man muss eben auch sagen, es ist halt auch ein schöner Counterpart zu den übrigen Teams in der NFC North. Also wir haben da jetzt eben Kirk Cousins, die große Verpflichtung der Vikings, gegen die sie zweimal in der Saison spielen. Wir haben Aaron Rodgers, der zurückgekommen ist, der Hilfe an die Seite gestellt bekommen hat mit dem Jimmy Graham. Und das ist natürlich, ein Weg ist natürlich zu versuchen, mit ihnen, Catch-up zu spielen, aber sie wissen wahrscheinlich, dass Trubisky dazu vielleicht noch nicht in der Lage ist. Also was ist die Alternative dazu? Du stellst eine Defense aufs Feld, die diesen beiden Quarterbacks in erster Linie das Leben schwer machen soll. Und dafür ist Khalil Mack natürlich absolut prädestiniert. Ein Spieler, der in der Regel nur wirklich den Pass-Rush präferiert. Er ist gut gegen den Lauf auch. Keine Frage, dadurch, dass er eben auch sehr schnell ist, eine unglaubliche Athletik hat. Aber in erster Linie ist er wirklich derjenige, der hinter dem Quarterback hinterher ist. Und etwas, was natürlich einem Aaron Rodgers, einem Kirk Cousins mit Sicherheit so ein bisschen Kopfzerbrechen bereiten wird.
Definitiv. Also Khalil Mack, die Klasse von ihm ist unbestritten. Hat in den letzten 3 Saisons jeweils mindestens 10 Sacks und 20 Knockdowns gehabt. Das ist schon Top-Wert, gerade über 3 Saisons. Was heißt ein Top-Wert? Ein überragender Wert sogar. Das darf man nicht vergessen. Und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass er ein Hall of Famer später mal sein wird. Ich habe da in einem interessanten Aufstellung gelesen, dass es bei allen Spielern, seitdem die AFL und die NFL damals zusammengeschmolzen ist, 1970, bei allen Spielern, die es in den ersten vier Saisons geschafft haben, dreimal in den Pro Bowl zu kommen und einmal den All-Pro-Titel zu kassieren, dass es da 53 Spieler gab und die das geschafft haben. Und 38 von denen haben es dann auch in die Hall of Fame geschafft und 25 sind noch nicht drin. Also hätten drin sein können oder nicht. Also die Chance, wenn man das betrachtet, alleine die Statistik ist sehr hoch, dass Khalil Mack es auch schaffen wird in die Hall of Fame. Ja, das hängt natürlich davon ab, dass er weiterhin gut spielt, aber davon kann man durchaus auch ausgehen. Er ist mitten in seiner Prime, wie man es so schön sagt. Ich kann schon verstehen, dass man sagt Win-Win-Situation, ne? Weil es halt wirklich diese beiden Ausblicke gibt. Das Win-Now und so ein bisschen Rebuild und Rebuild und Sustained Success, wie man es dann sagen würde, ne? Also, dass man halt über einen langen Zeitraum versucht, erfolgreich zu sein. So als gegenseitige, konträre Positionen quasi da sind. Und dann kann es natürlich auch für beide Seiten Win-Win sein.
Absolut. Also die Raiders haben natürlich selber damals einen 5. Pick overall ausgegeben für ihn im 2014er Draft für Khalil Mack, was sich absolut bezahlt gemacht hat, als sie ihn damals gezogen haben an dieser Position. Jetzt ist er eben, wie du sagtest, in seiner Primetime mit seinen 27 Jahren. Und jetzt bekommen sie, und deswegen ist auch dieses 2 First-Round-Picks wird immer so hoch aufgehängt. Im Grunde genommen bezahlt Chicago ja einen First-Rounder, weil Khalil Mack nun mal eben First-Round-Talent war und auch an der Stelle gezogen wurde, und geben eben einen extra dazu als Kompensation.
Nee, so würde ich das nicht rechnen wollen. Du darfst ja nicht vergessen, er hat ja 4 Jahre für die Raiders gespielt und auch unter Wert gespielt vor allen Dingen. Deswegen,
ja, aber verglichen jetzt beispielsweise mit Deals wie Brandon Cooks, der auch einen First-Rounder gekostet hat. Ja, also da kann man halt sagen, gut, der wird halt die Klasse bezahlt mit einem First-Rounder, aber man bezahlt halt auch noch einfach nochmal für das Draft-Kapital, was das ursprüngliche Team damals benutzt hat, um ihn zu bekommen. Das ist so ein bisschen der Gedankengang. Und bei den Raiders ist es, wie gesagt, ich sehe es auch nicht als ein absoluter Verlust oder doch ein Verlust schon, aber kein absolut falscher Deal, den sie da gemacht haben, denn sie bekommen wirklich einiges dafür zurück und können jetzt in der Zukunft einiges schaffen mit diesem Team, können was aufbauen. Nichtsdestotrotz sagt John Gruden, er möchte trotzdem auch jetzt gewinnen. Das ist natürlich jetzt die Frage, wie er das mit diesem Team erreichen möchte. Ein Team, das relativ wenig...
Das ist illusorisch, also das ist... Das ist PR-Speak, ne? Das ist, also ich glaube, John Gruden wird sich ziemlich klar sein darüber, dass er in diesem Jahr nichts gewinnen wird können und im nächsten Jahr wahrscheinlich auch nicht, dass das eher so ein bisschen auf längerfristig ausgerichtet ist, und das sollte den meisten Fans eigentlich auch klar sein.
Vielleicht ist auch so ein bisschen der Plan, ein wirklich sehr, sehr gutes, junges, dynamisches Team aufzubauen jetzt. Wenn man dann eben...
Hast du nicht auch den Tweet gelesen, dass die Oakland Raiders im Moment das älteste Team in der NFL sind?
Ja, deswegen brauchen sie eben sehr viel Draftkapital.
Genau. Also liegt aber auch zum großen Teil daran, dass John Gruden seine alten Buddies alle unter Vertrag genommen hat. Also
ja klar, der hat halt zu viel als Kommentator gearbeitet offensichtlich und ist dann so ein klassischer... wie Leute, die eben nur am Fernsehen Football gucken, hat sich dann eben verliebt in manche Spieler und hat die dann direkt, als er dann Coach wurde, rübergeholt. Aber nichtsdestotrotz, sie werden ja den Umzug nach Las Vegas machen. Das wird extrem viel Cash für das Team wieder bringen. Und da ist natürlich dann auch optimal, wenn du dann natürlich neu draften kannst, gute Spiele neu holen kannst und dann quasi ein neues Team aufsetzen kannst und dann eben in Las Vegas voll abkassieren kannst, denn das ist nun mal wichtig für die Teams eben. Und
ja, das war tatsächlich auch ein Motivationspunkt, den ich mir so ausgedacht habe, beziehungsweise den ich sehen konnte bei den Raiders, wie es überhaupt zu der Bereitschaft kam, Mac zu traden. Wenn man sich nämlich denkt, die Raiders ziehen nächstes Jahr nach Las Vegas, ist das richtig?
2020,
genau. Nächstes Jahr wäre geplant gewesen, aber dann ist das Stadion ja wegen, ich glaube, zu viel Regenfällen oder so hat sich der Bau verzögert, ne?
Interessant.
Das war das Problem.
In Las Vegas.
Da gab es irgendwelche, auf jeden Fall Umwelteinflüsse, die den Bau verzögert haben.
Naja.
Deswegen ist ja der Super Bowl auch ein Jahr später da.
Stimmt.
Mhm. Irgendwie sowas war da, ich weiß nicht mal ganz genau, was da war. Aber klar, das ist natürlich auch schon so eine finanzanalytische Sache, wo man sich dann überlegt, okay, wenn man in eine neue Stadt reinzieht, dann sollte man nicht ja, so als Lame Duck da reinziehen, sondern sollte auch ein bisschen Basis mitbringen, wie es dann immer so schön heißt. Und das kann man natürlich dann gut schaffen, wenn man gerade zwei junge Stars hat, also zwei extra junge Stars, sag ich mal. Man wird dann ja quasi 2020, wenn man in Las Vegas anfängt, mit vier First-Round-Picks aus den letzten zwei Jahren an den Start gehen. Und dann gibt es ja auch noch einen aus diesem Jahr. Ist natürlich auch von Vorteil, ne? Eine weitere Theorie, die so ein bisschen ja Traction bekommen hat, ist die, dass die Raiders nicht genug Cashflow hatten, also dass ihnen quasi das Bargeld fehlte oder die finanziellen Mittel kurzfristig nicht zur Verfügung standen. Das ist ja eher so eine Sache, der ich nicht so ganz glaube, denn zum einen haben die Raiders in dieser Offseason 55 Millionen alleine für Verträge ausgegeben. Das ist natürlich so eine Sache, gut, also man hätte das Geld ja wohl doch schon irgendwie haben können, denke ich. Ja. Und zum anderen ist das auch schwierig, sich das vorzustellen, dass ein Team nicht die Kohle aufbringen kann, ne? Aber unmöglich ist es nicht, aber...
Ich meine, den Headcoach konnte man auch bezahlen. Es gibt auch sehr, sehr viele Shareholder mittlerweile schon, die aus dem Raum Las Vegas, und da kann man sich vorstellen, dass die jetzt nicht unbedingt bettelarm sind, die schon jetzt Geld in das Team auch pumpen. Also, dass es da wirklich an dem Cashflow gelegen hat, das kann ich mir nicht vorstellen, wenn man wirklich ein Talent wie Khalil Mack hat, dass das Problem ist. Also, wenn sie ihn wirklich halten, also, wenn sie wirklich den Wunsch gehabt hätten, ihn absolut im Team zu behalten, egal, koste es, was es wolle, hätten sie, Davis hätte damit sicher das Geld aufgebracht. Also, das ist mir so eine zu einfache Erklärung. Aber wer weiß.
Eine weitere Theorie habe ich noch, die ist etwas lustiger und wird dann wieder mal so ein bisschen in Richtung Grudenisms gehen. Jeff Garcia, ehemaliger Quarterback ja, unter John Gruden von den Tampa Bay Buccaneers, hat gesagt wortwörtlich, John Gruden likes to date players, not marry them. Sprich, John Gruden hat nicht so viel Lust, sich langfristig an Spieler zu binden. Er erklärt das auch so ein bisschen weiter in die Richtung, beziehungsweise jemand anders, Hawkins heißt, das ist auch so ein Twitter-Head, dehnt das Ganze so ein bisschen in die Richtung aus, dass Gruden sich nicht lange an besonders talentierte Spieler bindet, weil das gleichzeitig auch bedeuten würde, dass sie gut sind. Und wenn sie gut sind, kann er nicht seine übliche Ausrede benutzen, dass er nicht gut genug, also dass er keine Spieler hat, die gut genug sind, wenn es schlecht läuft. Das ist natürlich sehr negativ und auch ein bisschen weit hergeholt. Aber dieses, dass er sich nicht langfristig an Spieler binden möchte, das würde ich jetzt gar nicht mal unbedingt ausschließen wollen.
Das könnte sein. Das wissen wir auch aus seiner Zeit in Tampa, dass da einige Trades waren. Er hat aber auch selber viel getradet und sehr viel ausgegeben für Spieler. Also, na, es ist eine schwierige Sache. Eine andere interessante oder die ich sehr lustig fand, eine Situation war, Derek Carr hat sich dann auch direkt versucht, selbst zu verteidigen, denn er hat ja die großen Deal bekommen von den Raiders, natürlich noch bevor Gruden da eingetroffen ist. Aber auf jeden Fall hat er gesagt, dass er damals, als er seinen Vertrag verhandelt hat, beziehungsweise er mit Sicherheit nicht, sondern sein Agent, haben sie extra auf ein bisschen Geld verzichtet, um eben noch Geld übrig zu haben für Spieler wie Mac, um sie dann unter Vertrag nehmen zu können. Wir erinnern uns daran, dass Derek Carr, glaube ich, kein Geld auf dem Tisch hat liegen lassen, sondern als er damals seinen Vertrag unterzeichnet hat, war das ein absoluter Top-Vertrag für ihn in seiner damaligen Situation.
Ja gut, es kann sein, dass er ein bisschen Geld hat liegen lassen, dass er dann gesagt hat, so ja, vielleicht hat er das ja auch
eine Million
in den Stück. Ja. Aber auch das sind so wieder so Kommentare, das sind so nullinge Aussagen. Ne? Das ist so dieses PR 101, dass man halt, dass jeder Spieler weiß, das sind so blöde Floskeln, die man in den Raum schmeißt. Eine ähnliche Aussage hatten wir auch bei Tom Brady mal gehabt, als er, ich glaube, 2012 seinen Vertrag verlängert hat. Da hieß es auch, dass er auf Geld verzichtet hätte, um Wes Welker damals war es das große Fragezeichen. Ich glaube, er stand damals noch unter dem Franchise-Tag und wollte einen Langzeitdeal haben und bei der Check wollte ihm aber nicht so viel Geld geben. Da hatte Tom Brady auch angeblich Geld liegen lassen, um halt eben Leute wie Welker weiter unter Vertrag zu halten. Naja, das sind so eher so Mythen meines Erachtens. Aber ein interessanter Aspekt dabei noch, warum ich auch den Deal aus der Raider-Seite nicht unbedingt als schlecht betrachte, ist einfach der Fakt, Draftpicks werden mehr und mehr wichtig. Alleine schon deswegen, das Salary Cap steigt immer weiter. Zumindest ist es die letzten 6-7 Jahre immer mindestens, glaube ich, um 7% gestiegen pro Jahr. Das ist enorm und das führt halt einfach dazu, dass kaum noch Teams wirklich Salary Cap Probleme haben. Zumindest verglichen mit den Zeiten in den Nullerjahren oder davor, wo es wirklich Teams gab, die ihre Starspieler cutten mussten, weil sie keine andere Möglichkeit hatten, sonst mit dem Cap klarzukommen. Diese Cap Casualties, wie es dann so schön heißt, die gibt es halt heutzutage eigentlich gar nicht mehr. Wann der letzte große Free Agent, richtig, richtig große Free Agent war dann Ndamukong Suh und das war mehr oder weniger noch eine Nachwirkung von dem alten CBA, weil Ndamukong Suh 2010 gedraftet wurde und so einen riesigen Rookie-Deal hatte, dass die Lions gar nicht mehr darum herum kamen, weil sie auch noch mit Matt Stafford ja auch noch einen First Overall Pick hatten, auch 2010 und ich glaube, dass Suh 2009 gedraftet wurde. So müsste es, glaube ich, gewesen sein. Aber diese Cap-Casualties gibt es halt nicht mehr. Dementsprechend werden immer weniger High-Profile-Spieler in die Free Agency reinkommen. Dementsprechend muss man anders an die rankommen und das schafft man über Draft-Picks. Entweder man draftet Spieler selber oder man tradet für sie. Dementsprechend ist das als neue Currency, finde ich, doch relativ interessant und macht den Deal für mich von Oaklands Seite auch wieder nochmal eine Spur interessanter.
Ja, absolut. Also es gibt mit Sicherheit nicht mehr diese Situation, in der man sagt, oh Scheiße, wir können uns den Spieler einfach nicht mehr leisten, wir kriegen es nicht hin. Nichtsdestotrotz, hast du recht, aber ich würde trotzdem sagen, dass es trotzdem noch so ein paar Probleme gibt, alles unter das Cap zu bringen, zumindest ein Team so aufzubauen, dass man alles unter das Cap bringt, dass man vor allen Dingen auch nicht, wie wir es bei manchen Teams sehen, unglaublich viel Dead Money mit sich rumschleppt, dass man wirklich für die Spieler, die man hat, auch bezahlt und vor allen Dingen auch diese Spieler so gut bezahlen kann, dass sie nicht aufmucken. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch das Draftkapital, was du bekommst, nicht immer 1:1 ein super guter Spieler. Auch da kannst du sagen, okay, guck natürlich, dir die, guck mal in die letzten 5 Jahre und schau mal in nur die erste Runde jeweils des Drafts, welche von den Spielern sind A, überhaupt noch in der Liga, B, wenigstens mal einmal irgendwie All-Pro oder Pro-Bowler gewesen oder zumindest eine gute Saison gehabt. Also da wird die Liste schon extrem dünn und ab dem Ende der ersten Runde, Mitte, Anfang zweiter Runde ist das ja dann schon wirklich eine Lotterie, das Ganze, und auch vorher sehr, sehr schwierig. Das heißt, wenn du halt wirklich Mist baust, kannst du halt auch den einen oder anderen First-Rounder absolut in den Sand setzen.
Ja, aber das ist ja auch der Grund, warum wir in diesem Sommer oder Frühling, Sommer so viele Trades hatten. Ne?
Ja.
Das ist ja die andere Möglichkeit, wie du mit Draftpicks, wie du Draftpicks quasi zu Spielern umwandeln kannst, ist, indem du tradest. Wir haben Marcus Peters wurde getradet, der noch extrem jung ist, sicherlich auch seine Probleme hat, also gerade was halt so Verhaltensgedöns angeht, aber auf dem Feld unglaublich stark ist. Oder einen Brandon Cooks, der jetzt zum zweiten Mal für einen First-Round-Pick mehr oder weniger getradet wurde. Ich könnte mir vorstellen, dass halt in Zukunft die Free Agency immer irrelevanter wird und immer mehr über Trades halt gehandelt wird.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Aber die Sache ist ja auch, du brauchst
gerade mit dem Franchise-Tag halt, ne? Das ist so.
Du brauchst aber auch zum Beispiel, es hätte jetzt mit Sicherheit, wäre das alles nicht so, also es gibt schon einige Teams, die ein bisschen krebsen oder die ein paar Probleme haben mit dem Salary Cap, weil beispielsweise jetzt der Mac-Trade, es gäbe vielleicht noch ein paar andere Teams, die gesagt hätten, okay, wir schmeißen unsere beiden nächsten First-Rounder in den Topf und machen mit, hatten aber nicht den verfügbaren Cap-Space, um überhaupt diesen Trade zu machen, denn du musst quasi Ja, aber ich meine, keine Ahnung, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es bei Dallas aussieht, aber die wären vielleicht ein Team, die gesagt hätten, wir hätten auch gerne den Spieler.
Ja, aber du kannst ja immer irgendwie ein Basisgehalt in Signing-Bonus umwandeln.
Ja, aber also du brauchst es laut Reglement, brauchst du den Cap, erst musst du den quasi flüssig haben, um überhaupt diesen Spieler überhaupt traden zu können.
Ja, dann müsstest du ja erstmal die Fifth-Year-Option quasi erstmal freischaufeln, das waren, ich glaube, 13 Millionen oder so, das heißt, du hättest 13 Millionen gebraucht, dann gehst du an deinen ein Quarterback dran und sagst ihm, okay, ne, du hast jetzt 20 Millionen Basisgehalt, die wandeln wir mal in den Signing-Bonus um und schon hast du in aller Regel den Cap-Space erstmal verfügbar. Ne? Und dann kannst du dann wieder einen Deal aushandeln und den Backloaden, das ganze Geld nach hinten packen, was buchhaltertechnisch quasi für Salary-Cap anfällt. Also,
ja, aber dann machst du dich auch wieder verwundbar für die nächsten Jahre und wir sehen es bei Teams,
das stimmt,
die mit dem Dead-Money da rumlaufen. Und im Grunde genommen, ja, Buffalo, du hattest es rausgehauen, Christian, bei Twitter.
50 Millionen, ne?
Ja, aber jetzt.
Das ist ein Happen.
Wollen wir kurz eigentlich, dann vielleicht nochmal als Abschluss jetzt den Deal angucken, den Mac bekommen hat, um das Thema jetzt erstmal dann abzuschließen. Denn wir haben ja noch ein paar
andere. Ich will noch eben schnell sagen, ich finde den Deal für beide Seiten gut.
Ja,
also
das,
nicht, dass
das glaub,
hat
das
sich die ganze Zeit immer so ein bisschen angehört. Ah, okay, gut. Weil ich
hab
so
ich
viel
mir
die Raiders
hier
verteidigt
notiert.
Habe.
Christian findet den Deal für beide Seiten gut. Ich finde den ja auch für beide Seiten gut. Die Bears haben vielleicht ein bisschen Upside jetzt, aber was eben in 3 Jahren ist, ist dann natürlich auch interessant und das darf man nie vergessen. Insofern sind beide Seiten ganz
gut. Ja, gut,
gut
wenn sie in der Zeit einen Super Bowl gewinnen, dann wird glaube ich, keiner meckern. Aber wenn nicht, dann, ja, dann sieht es natürlich anders aus.
Genau, also der Deal, den dann, wie gesagt, Kelly Mack beim Eintreffen in Chicago direkt unterzeichnet hat, ist eben eine 6-Jahres-Verlängerung. Und das Ganze hat einen möglichen Gesamtwert von 141 Millionen, diese 6-Jahres-Verlängerung. 60 Millionen waren garantiert beim Unterschreiben, insgesamt 90 Millionen in Garantien erreichbar und ja, damit wird Khalil Mack der bestbezahlte Defensive Player aller Zeiten, kurz nachdem Aaron Donald seinen Vertrag unterzeichnet hatte.
Genau, ja, der hat im Prinzip einen recht ähnlichen Vertrag unterschrieben, bloß für 22,5 anstatt 23,5 Millionen im Vertragsmittel, genau. Jahresmittel? Egal.
Jahresschnitt?
Jahresschnitt, genau. Der Deal von Aaron Donald ist eine Spur stärker, wenn man das jetzt so als Salary Cap Nerd sich ganz insgesamt anschaut. Denn es fließt in den ersten 4 Jahren mehr Geld. Also erst nach 4 Jahren verdient Mac tatsächlich mehr Geld, hat er dann in der Tasche. Dementsprechend ist Mac natürlich leichter dann wiederum zu cutten, als es Donald ist. Aber gut, am Ende des Deals hat er 6 Millionen mehr. Und wenn beide das ausspielen, dann ist es natürlich schon, klar, besser, ne?
Genau, aber wie gesagt, das Ganze, was Mac jetzt eben hat, man guckt sich bei diesen Verträgen ja auch immer das an, was dann eben ab der Verlängerung wirklich an Money genau rüberkommt und nicht das, was jetzt, weil das ist sonst ein bisschen irreführend.
Ja, das ist halt, das macht man halt deswegen, weil du damit dann den Vertrag am besten mit einem Vertrag vergleichen kannst, der den ein Free Agent unterschreibt.
Ja.
Ein Free Agent hat ja komplett nur New Money, neues Geld, wie es so schön heißt dann, und dann, wenn du die Verlängerung halt mit den weiteren Verträgen des Jahren des Vertrages vergleichen würdest, das wird halt nicht passen.
Genau. Angesprochen haben wir es, Aaron Donald, auch das ist jetzt schon ein paar Tage alt, wie gesagt, auch eher 6 Jahre Vertrag unterschrieben bei den Rams. Das heißt, die Rams haben es geschafft, was jetzt nicht so verwunderlich war. Das hatten wir in den letzten Wochen schon häufiger gehört, dass da gute Signale kamen aus L.A., und ihren besten Spieler im Team auf jeden Fall verlängert und können mit ihm planen und hoffentlich für sie eine erfolgreiche Zeit in LA weiterführen, nachdem es ja letztes Jahr schon extrem gut angegangen ist. Kommen wir, Christian, zum Spiel, das wir am Donnerstag endlich sehen dürfen. Das erste Spiel, das Eröffnungsspiel, wie gesagt, der Super Bowl Champion, die Philadelphia Eagles, treten an gegen die Atlanta Falcons zu Hause, logischerweise. Und die große Nachricht, was dieses Spiel angeht, ist der Quarterback. Und das ist der Super Bowl MVP, Nick Foles. Entgegen mancher Erwartungen, aber entspricht vielen Erwartungen, wird er starten. Carson Wentz ist noch nicht da. Und das hatten wir auch schon prognostiziert, dass er es nicht schaffen wird. Und dass dann natürlich auch die Gefahr viel zu groß ist, Carson Wentz zu früh wieder reinzuwerfen. Und deshalb werden wir den MVP sehen, der in der Preseason Nick Foles sein zweites Gesicht so ein bisschen gezeigt hat, nachdem wir im Super Bowl einen überragenden Nick Foles gesehen haben gegen eine überragend schwache Defense, hat er es jetzt gezeigt in der Preseason, dass er ja nicht so ganz da ist, vom Kopf her vielleicht auch.
Ja, wobei man muss da auch wieder sagen, es ist halt Preseason, ne? Und Preseason ist halt, sobald die erste Woche der NFL anfängt, die Regular Season gestartet ist, so gut wie wertlos.
Das stimmt.
Dementsprechend möchte ich da jetzt auch nicht unbedingt Unkenrufe vorausschicken. Klar, als Philly-Fan würde ich mir vielleicht so ein bisschen Sorgen machen, weil das, was Nick Foles gezeigt hat, da waren echt einige Würfe extrem auf Target. Gleichzeitig hat aber auch Vitae als Tackle gespielt, der in der Regular Season, ich hoffe es mal für ihn, nicht wirklich viel spielen wird müssen. Denn
für ihn oder für das Team?
Für alle eigentlich, für ihn, für das Team, für Nick Foles, für die Fans. Er hat eine ziemlich unterragende Leistung gezeigt und doch einiges an Pressure und auch an Sacks zugelassen. Dementsprechend auch verständlich, dass Nick Foles vielleicht da so ein bisschen skittisch, sagt man, ne? Also so ein bisschen Ja, weiß auch nicht.
Ja, vielleicht
nicht
hat
so
das auch
gut auf jeden Fall war.
Nicht die Preseason ein bisschen abgeschrieben. Was man aber beobachten kann bei den Eagles, dass sie insgesamt sehr unzufrieden waren, auch mit Nick Foles, weil sie eben auch gesagt haben, das ist jetzt ja nicht unbedingt Nick Foles, den wir kennen, und er kann es viel besser, und wir sind ein bisschen verärgert darüber, dass er nicht sich so vielleicht konzentriert hat, dass er nicht richtig bei der Sache war. Und als dann auch Doug Peterson erklären musste, dass eben Carson Wentz nicht spielen kann, gab es natürlich dann in den folgenden Tagen in Philadelphia auch, ja, so ein bisschen angespannte Stimmung. Und Doug Peterson war auch nicht ganz so happy immer über den Fakt einfach, dass er eben jetzt nicht mit Carson Wentz in die Saison starten kann. Und wir hören mal rein in die letzte Pressekonferenz. Da hört man so ein bisschen, dass Doug Peterson nicht unbedingt der besten aller besten Dinge ist momentan.
First of all, I appreciate y'all putting words in my mouth this week, and therefore I'm not going to discuss it.
How were words put in your mouth?
You saw the reports.
What report?
Next question. Next question.
What reporter here put the words in your mouth?
I'm not answering the question.
I know, but you said you.
That's the group.
Well, that makes no sense. Yeah, I'm going to lump us all together. Okay.
Yeah, thanks a lot. All right. I'm going to lump you all together.
Okay, well, that's good. We're asking a fair question.
What's the point of this? I mean,
exactly. What is the point of this? It's my decision.
And you're not going to discuss your decision?
No.
So why are you having a
not publicly? Not publicly. I don't do that. I don't do it with any position on this team. I will not do it.
Was Carson cleared for contact?
He is not.
He has not been cleared for contact. Okay.
Not yet.
Okay.
So Doug, if he hasn't been cleared, is it your decision to even make?
My decision to make?
I mean, if he hasn't been cleared for contact. Would it even be?
We got a lot of days left.
So if he's cleared today or tomorrow, he has enough time to prepare for the Falcons if that was the scenario.
We'll see.
Is your refusal to talk about it based on competitive advantage or just because?
A little bit. Yeah, a little bit. Yeah. I'm trying to win a football game, you know? And I don't want to put my game plan out there for everybody to see it and read it. And teams can scheme, and it just doesn't make a lot of sense, you know? So I appreciate it.
Ja, der war nicht ganz so happy. Also was wir raushören können, ist auf jeden Fall, dass er sich an Marshawn Lynch orientiert hat, wie man eben mit der Presse umgeht. Und auf der anderen Seite eben, Carson Wentz ist noch nicht geklärt, also not cleared for contact. Also Carson Wentz Rehab läuft wohl gut, so hört man es immer wieder. Aber er ist nur nicht in der Lage, eben den Kontakt einzugehen aufgrund seiner Verletzung. Und das ist kein gutes Zeichen, und Doug Peterson ist sichtlich angefressen.
Ja, wobei das Cleared for Contact, das ist so, das ist jetzt nicht so wichtig, denn der kann auch einen Tag vorher, vor dem Spiel quasi Cleared for Contact werden, ne? Es ist,
klar, aber wenn er ein, zwei Tage oder drei Tage vor dem Spiel noch nicht cleared ist, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass er das sein wird, und das ist auch unwahrscheinlich, dass er es in Woche zwei sein wird, denn
weiß ich nicht. Also das ist, die PK ist vom Freitag gewesen. Doug Peterson hat sich jetzt auch vor einem, ich glaube gestern nochmal zu Wort gemeldet, und da hat er dann als auch gesagt, dass Foles der Starter sein wird. Also das hat er dann quasi nochmal so ein bisschen ins Licht, ins rechte Licht gerückt, hat sich dann nochmal zu geäußert, sich auch so ein halb entschuldigt für die PK und gesagt, er wollte halt selber mit Carson Wentz und Nick Foles sprechen und ihn selber die Nachricht mitteilen und das nicht über die Presse machen lassen und so weiter und blablub und so, wie das immer so schön ist. Die ersten zwei Wochen würde ich aber auch so ein bisschen als Maßstab nehmen und sagen, dass in den ersten zwei Wochen wahrscheinlich Nick Foles an den Start gehen wird müssen.
Müssen, ja, absolut. Vor allen Dingen, es ist ja auch etwas, schützt man den Quarterback oder wirft man ihn zu früh wieder rein? Es ist mit Sicherheit eine Entscheidung, die Ärzte treffen, aber natürlich auch Doug Peterson die Gefahr eingehen muss, ab welchem Zeitpunkt er sein Star-Quarterback wieder rausschickt, der natürlich auch eine Spielweise hat, die nicht ungefährlich ist. Und von daher ist es die Frage, limitiert man quasi die Spielzüge für ihn, dass man sagt, okay, wir gucken, dass er eben nicht immer in so eine Situation kommt wie damals, als er sich das Knie zerschossen hat, oder sagt man eben, wir halten ihn so lange raus, bis er eben auch den Kontakt aushalten kann. Und das ist eben eine sehr, sehr heikle Frage, und ich glaube schon, dass es so ein bisschen an den Nerven zerren kann von einem Head Coach, der natürlich auch so ein bisschen unter Druck jetzt steht als amtierender Super Bowl Champion.
Ja, natürlich. Das ist natürlich auch eine Situation, auf die man erstmal klarkommen muss, die jetzt auch eine neue Situation ist, ne, als Defending Super Bowl Champion in die Saison reinzugehen. Wirklich alle erwarten von den Eagles, dass sie zumindest wieder sehr competitive sein werden. Gleichzeitig ist es halt auch nicht unbedingt leicht, ne? Und ja, das kann ich schon verstehen. Und wenn du dann noch so eine Quarterback-Kontroverse hast, dass der Super Bowl MVP im Prinzip der zweite Quarterback ist, weil du einen jungen Rookie-Quarterback hast, der überragend gut gespielt hat, aber natürlich auch noch nicht beyond all reasonable doubt ist, ne? Also er ist zwar vielleicht beyond doubt, aber nicht hinter allem oder so. Ich weiß es nicht, wie man das jetzt einschätzen sollte. Das ist nervig und die Beat Reporter in Philly werden da sicherlich auch ihren Teil zu beigetragen haben, dass Doug Peterson jetzt so angefressen war.
Absolut. Für weitere, beziehungsweise was glaubst du, Christian? Wie könnte es ausgehen? Atlanta ist ja eins der Teams, was viele als ein mögliches Sleeper-Team haben, nachdem es letztes Jahr die Regular Season wirklich ein Auf und Ab war. Dann haben sie es in den Playoffs geschafft, haben die Rams rausgeworfen, was eine Überraschung war. Aber war nie wirklich so, ja, nachdem sie im Jahr davor so großartig aufgetrumpft haben, zwar im Super Bowl verloren haben, aber insgesamt unglaublich gut gespielt haben, war es so ein Plus-Minus-Geschäft so ein bisschen das letzte Jahr. Was glaubst du? Können sie diese Saison wirklich vielleicht das Sleeper-Team sein, was es schafft? Oder glaubst du, dass wir schon am Donnerstag sehen werden, dass die Falcons es nicht aufnehmen können mit den Eagles?
Ja, es ist schwierig. Klar, die können durchaus viel erreichen. Da bin ich definitiv dabei. Das würde ich definitiv unterschreiben. Würde ich es jetzt von ihnen erwarten? Ich weiß es nicht, ne? Das ist natürlich auch wieder eine harte Division, ne? Ähnlich wie die North ist die NFC South auch nicht zu verachten. New Orleans Saints werden im Moment auch sehr stark eingeschätzt, auch von mir sehr stark eingeschätzt. Carolina weniger dann im Moment und Tampa Bay, naja.
Gar nicht.
Auch nicht, ja. Aber dementsprechend hat man da zumindest mit New Orleans und mit dem man sich um den Division Title wird käbbeln müssen. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Also es wird auch direkt ein Spiel sein, was, glaube ich, auch direkt den Grundstein legen wird können für so einige wichtige Entscheidungen, die dann am Ende der Regular Season feststehen werden.
Ja, ich glaube es auch. Aber ich glaube, dass die Falcons, ich sehe sie momentan so ein bisschen als Favorit für dieses Spiel zumindest, von dem, was ich gesehen
habe. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ja. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ja.
Gut, vielleicht noch zwei, drei wichtige Sachen, bevor wir noch so einen weiteren Ausblick auf die Saison werfen, generell für euch. Habe ich noch, was auf jeden Fall eine wichtige Nachricht ist, ohne dass wir das jetzt zu sehr alles im Detail besprechen wollen. Jerick McKinnon hat sich das ACL gerissen.
Ein bisschen mehr, hat er selber gesagt, ohne dass man genau weiß, was. Also.
Ja, vielleicht noch MCL irgendwas angerissen. Auf jeden Fall fällt der erst kürzlich zu den 49ers gestoßene Running Back, von dem sich sehr, sehr viele erhofft haben in der Offense von Kyle Shanahan, für das Jahr aus und wird dann erst in 2019 zurückkommen. Wichtig natürlich für alle Fans der 49ers, wichtig für alle Leute, die ihn im Fantasy-Football gedraftet haben. Alfred Morris wird also wahrscheinlich für die San Francisco 49ers der Starter sein im ersten Spiel. Und ja, mal schauen, inwiefern das dann Kyle Shanahan und natürlich auch Jimmy Garoppolo schaden kann, dass eben der wichtige Back, den sie in dieser Saison für einen Vierjahresvertrag geholt haben, nicht da sein wird.
Ja, das ist sicherlich ein harter Schlag. Ich meine, er hat jetzt gerade noch einen 4-Jahres-30-Millionen-Dollar-Vertrag unterschrieben. Kyle Shanahan, der ja nun mittlerweile wirklich bekannt dafür ist, die Running Backs extrem kreativ in seine Offensive einzuplanen, sowohl mit dem Laufspiel als auch gerade mit dem Passspiel. Kyle Juszczyk, da haben sie auch eine Menge Geld in den Fullback investiert. Ich glaube, hat er nicht irgendwie 4,5 Millionen oder so als Fullback jetzt bekommen? Also auch wirklich der bestbezahlte Fullback der Liga oder mit bestbezahlter, da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Man wird sehen, also man könnte so langsam, gibt es auf jeden Fall mehr Gründe, wieder vom Jimmy Train runterzuspringen, ne?
Ja, ich glaube auch. Also der Jimmy Train wird sich wahrscheinlich selber vielleicht auch so ein bisschen wieder
mit dem Stau, ne?
Ja, auf der Golden Gate Bridge und es gibt kein Vor und Zurück mehr. Ganz kurz nur gemeldet, aber für alle, die unsere gestrige Episode vom Patspod, unserem Patriots-Related Podcast, gehört haben oder vielleicht auch nochmal reinhören wollen, Kann man da noch kurz melden, ein anderer weiterer Spieler, der immer wieder für Schlagzeilen sorgt, Rob Gronkowski, hat eine Vertragsverlängerung bekommen von den Patriots, beziehungsweise er hat, Entschuldigung, ein paar Incentives, ein paar Bonuszahlungen in seinen Vertrag reingeschrieben bekommen für die kommende Saison, die es ihm erlauben, bis zu 5,5 Millionen mehr zu verdienen. Aber dafür muss er einiges erreichen. Er muss was war das jetzt nochmal genau? 10 Touchdowns, 800 Yards.
Nee, 70 Catches, 1085 Yards, 9 Touchdowns. Ich glaube, so war das. Jeweils einen mehr, als er im letzten Jahr erzielt hat.
Ja, das ist richtig.
Und ich glaube, es waren noch nur 4,3, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ja, hört einfach in die Folge von gestern am Ende.
Genau, da haben wir es ausführlicher besprochen. Jetzt war es nur noch so aus dem Kopf heraus. Lass uns jetzt sprechen, Christian, über die Rookie-Quarterbacks. Da hatten wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das ist jetzt natürlich auch interessant vor der diese Saison, die jetzt ansteht. Wir haben momentan wahrscheinlich nur einen Rookie-Quarterback, wenn wir sie nochmal aufzählen, für alle, die es vielleicht schon vergessen haben. Baker Mayfield ist in Cleveland, Lamar Jackson ist in Baltimore, Josh Rosen in Arizona, Josh Allen in Buffalo und Sam Darnold bei den Jets. Und der letztgenannte Sam Darnold ist wahrscheinlich der einzige von den Rookies, der in Woche 1 starten wird.
Genau, ich hatte leider auch, also in der Vorbereitung zur Sendung habe ich meine kompletten Notizen, die ich über die Woche immer ansammle, um meine ganzen, um meinen Workflow quasi zu strukturieren und Stützen zu schaffen, habe ich leider verloren, blöderweise, klar, bevor ich angefangen habe.
Nachbar hat die auch gegessen, ne? Ja, so das ungefähr. Hat in der Schule noch nicht funktioniert, Christian.
Manchmal schon. Ja, okay. Nein, eher nicht. da hatte ich die Stat gehabt, das ist jetzt, dass Sam Darnold die Serie von, ich glaube, 14 Jahren aufrecht erhält, dass immer ein Rookie-Quarterback quasi in Woche 1 startet. Das ist natürlich schon eine bemerkenswerte Serie, die er jetzt auch aufrecht erhält. Schon eine Spur. Also wenn man jetzt zum Draft zurückgeht, dann könnte man schon sagen, etwas überraschend, denn die Jets hatten mit Teddy Bridgewater einen Brücken-Quarterback, das passt so schön bei ihm, und mit Josh McCown den erfahrenen Veteran, der durchaus auch gute Leistungen mal zeigen konnte, am Start gehabt. Da hätte man gedacht, so okay, da schmeißt man Sam Darnold jetzt nicht direkt ins kalte Wasser, jetzt tut man es, er hat auch gut überzeugt.
Hat die gleiche Frisur wie Josh McCown, da kann nichts schief gehen. Interessante Story. Interessante Story. Entschuldigung, auf jeden Fall. Teddy Bridgewater hat bei den Jets für Furore gesorgt. Viele sagten dann, oh, das könnte der Starter sein. Dann hieß es, oh, warum traden sie ihn nicht? Ist dann auch passiert. Teddy Bridgewater, für alle, die es vielleicht dann verpasst haben an dem wilden letzten Wochenende, ist jetzt bei den New Orleans Saints vor dem letzten Preseason-Spiel, als er schon im Bus war, auf dem Weg zum Preseason-Spiel, wurde dann nochmal rausgezogen und dann wurde ihm gesagt, du fährst heute nicht mit, du bist getradet, ab nach New Orleans.
Ja, das ist war schon eine ganz nette, bunte Geschichte, ne, wie das so zustande gekommen ist. Die Saints sind schon eher ein überraschender Trade-Partner. Den haben, glaube ich, im Vorfeld weniger so spekuliert, würde ich es jetzt mal nennen. Allerdings macht es schon Sinn, wenn man Teddy Bridgewater dann quasi einen neuen Vertrag gibt. Der hat ja jetzt nur diesen Einjahresvertrag. Als Backup verdient er dann 5 Millionen nochmal bei den Saints, meine ich, oder 5,5, glaube ich. Und Drew Brees ist ja jetzt auch schon etwas älteren Semesters, 39 meine ich, hat jetzt noch 2 Jahre Vertrag bei den Saints, wenn ich mich nicht ganz täusche. Mhm. Gut, vielleicht sucht man da schon mal nach der Zukunft. Vielleicht denkt man sich, jetzt haben wir nochmal so entspannt die Möglichkeit, das auszuchecken und zu evaluieren und dann können wir einen nahtlosen Übergang gestalten. Vielleicht sagt man sich aber auch nur, okay, dann haben wir eine sichere Backup-Situation.
Und ja, beides. Also man hat eine sichere Backup-Position mit Teddy Bridgewater und man hat auch jemanden vielleicht für die Zukunft, falls Drew Brees doch irgendwann sagt, okay, er möchte jetzt nicht wie Brady noch ewig lang spielen, dann hat man eine gute Situation und man hat gesehen, die anderen, die sie haben, wie hieß er noch, Hill? Der andere,
ach ja, der Special Teams.
Der ist ja ein besserer Special Teamer als Quarterback und vielleicht hat man dann gesagt, okay, man vertraut ihm jetzt nicht so, auch wenn er ein unglaublich athletischer Quarterback sein könnte, aber Teddy Bridgewater bringt eben mehr mit. Von daher ist es eine großartige Sache, was die Saints da gemacht haben. Völlig unterm Radar sind sie da als Trade-Partner auf einmal aufgetaucht und haben ihn sich geangelt.
Ja, es ist ein bisschen komisch, warum man dann Teddy Bridgewater in der Free Agency nicht quasi gejagt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass Bridgewater vielleicht im Vorfeld gesagt hat, er möchte irgendwo hingehen, wo er eine realistische Chance hat, quasi zu spielen. Und das, die hat er natürlich bei New Orleans nicht gehabt. Also vielleicht, ja, eine realistische nicht. Eine Chance vielleicht, aber eine realistische nicht. Weil auch viele gesagt haben, dass die Jets doch so großartig gehandelt haben. Im Prinzip haben sie jetzt, ich glaube, $500,000 ausgegeben für einen Third-Round-Pick, was ein guter Deal ist. Aber das war halt nicht geplant. Ne? Das war halt am Ende Glück. Und dann zu sagen, wie großartig die Jets gehandelt haben, tja, würde ich jetzt nicht an dem Trade bewerten. Also es war sicherlich ein gutes Signing, ja, weil es ein Bargain war und eine Absicherung, das war damals definitiv gut, aber dann damals zu sagen, so ja, wir nehmen den unter Vertrag und können den dann bestimmt traden, naja, das finde ich, das ist ein bisschen viel.
Das stimmt. Zurück zu den,
genau.
Zurück zu den anderen Rookie-Quarterbacks, das heißt, um das noch ein bisschen aufzudröseln, wie gesagt, Sam Darnold ist der Einzige, der wahrscheinlich starten wird, so ist die Information jetzt vor diesem Wochenende. Wir können das noch weiter ausführen. Baker Mayfield in Cleveland wird hinter Tyrod Taylor spielen.
Two-Rod.
Oder Two-Rod, je nachdem, wie man das aussprechen möchte. Hard Knocks hat das nicht ganz aufgedröselt. Lamar Jackson in Baltimore wird hinter Joe Flacco, von dem ich ein großes Jahr erwarte, spielen. Josh Rosen in Arizona wird hinter Sam Bradford spielen, bis der sich dann wahrscheinlich wieder verletzt. Und Josh Allen hat die Starting Quarterback Position verloren an keinen anderen als Nathan Peterman.
Ja, das ist sicherlich die, ja, die lustigste Nachricht irgendwie des Wochenendes gewesen. Ne? Es gab da doch einige lustige Kommentare unter dem Statement-Post, Twitter-Post von den Buffalo Bills. Ja, alle erinnern sich eigentlich nur an die 5 Interceptions in einer Hälfte, die Peterman geworfen hat.
Ja, letztes Jahr gegen die Chargers.
Genau, man muss aber, darf aber einfach nicht vergessen, dass man mit dem Kapital, mit Josh Allen, mit dem Kapital, das man ausgegeben hat, längerfristig plant und gerade der erste Stretch, den die Bills haben, der ist ziemlich hart. Auch da ist es leider so, ich glaube, ich habe das nicht mehr notiert, das war auch in meinen Notizen, die leider verloren gegangen sind.
Ja, klar.
Obwohl, nee, ich habe es, glaube ich, doch.
Okay, das sollten wir nicht jetzt aufdröseln, Christian. Mir ist eine Sache eingefallen, als Josh Allen, wie gesagt, dann als Nummer 2 angepriesen wurde und Nathan Peterman wurde die Starting Position gegeben, gab es natürlich sehr, sehr viel Häme für Nathan Peterman in den sozialen Medien. Ich habe ein paar Tweets gesehen, die gesagt haben, hoffentlich hat Nathan Peterman heute sein Handy aus, hatte er natürlich nicht. Aber er hat sehr, sehr viel da abbekommen. Es ist, glaube ich, auch ein bisschen unfair, ihn für dieses eine Spiel, als er da reingeworfen wurde, bei einem schlechten Bills-Team, ja, dafür direkt zu verurteilen und aus der Liga zu jagen. Es ist aber natürlich trotzdem überraschend. Aber mir ist eine Sache direkt eingefallen, Christian, will ich dir kurz und euch allen vorspielen, als dann die Helme losgingen auf Nathan Peterman.
Das ist mein Team. Das ist mein Quarterback.
Der gute alte Terrell Owens, damals über Tony Romo, der damals auch etwas Kritik abbekommen hatte und Terrell Owens ihm zur Seite gesprungen ist. Also Nathan Peterman, wie gesagt, wird starten. Ich bin gespannt. Josh Allen wird mit Sicherheit die Chance bekommen in der Saison, wie vielleicht auch der eine oder andere Rookie, Josh Rosen, habe ich angesprochen. Vielleicht auch Baker Mayfield. Mal gucken, wie sich das entwickelt in Cleveland. Denn da alles möglich.
Baker Mayfield wahrscheinlich zum Ende der Saison dann, ne? Ja. Wenn dann so mehr oder weniger alles klar ist, wenn mindestens ein Sieg geholt wurde und die Playoffs nicht mehr zu erreichen sind, dann wird man für mindestens ein Spiel Mayfield, glaube ich, in das Feuer reinwerfen. Denn man will ja auch sehen, wie er sich unter Live-Conditions quasi schlägt. Ne? Und das gilt auch für alle anderen Quarterbacks.
Mindestens ein Sieg. Du stapelst schon wieder sehr, sehr tief für
Brownies. Ich habe ja mindestens gesagt. Ja, okay. Mindestens.
Soweit dazu zu den Rookie-Quarterbacks, hätten wir das auch abgearbeitet. Jetzt haben wir noch eine kleine lustige Rubrik, Christian. 2018 wird und ich nenne mal jetzt einfach so ein paar Aussagen, beziehungsweise, und du vollendest den Satz, sagen wir es mal so, eine Satzvollendung. Ich weiß gar nicht, wie nennt man das? Egal.
Ja, ich habe gerade nicht zugehört.
Das kennen wir ja auch mittlerweile.
Ja.
Okay, die Rubrik heißt 2018 wird, Doppelpunkt. 2018 wird großartig, weil?
Endlich wieder Football. Das wäre die einfache Antwort. Aber 2018 wird großartig, weil wir viele interessante Narrative haben, die wir wahrscheinlich auch im letzten Jahr haben, aber die uns nicht so bekannt waren und ich mich kaum abwarten kann, dass sie beantwortet werden.
Okay.
Jetzt werde ich vielleicht ein paar Beispiele nennen. Was ist mit den ganzen Trades von den LA Rams? Gehen sie auf oder ist es am Ende nur ein FC Hollywood, der Hollywood nicht dem Ganzen gerecht werden kann? Das könnte ich mir eigentlich trademarken lassen, ne, für die Rams. Aber aber nicht im Football. Weiß es nicht. Was ist mit den Cleveland Browns? Schaffen sie es endlich, die Kurve zu kriegen? Schaffen sie es irgendwie mehr als nur 2 Spiele zu gewinnen und quasi die Mindestanforderung zu erreichen? Was ist mit Andrew Luck bei den Indianapolis Colts? Kann er von einer Verletzung zurückkommen und ist er auch wieder so überragend gut oder das überragende Talent, das er vorher war? Was ist mit den Tennessee Titans? Schaffen sie es endlich, über den Huckel drüber zu kommen? Blake Bortles bei den Jacksonville Jaguars. Was wird mit ihm weitergehen? Reicht die Defense alleine aus? Die Oakland Raiders, was passiert jetzt
danke.
Mit ihnen? Gut, genug ausgeführt.
Ich sage, die Saison, NFL-Saison 2018, 2019 wird großartig, weil ich seit langer Zeit wieder das Gefühl habe, dass die Liga unglaublich ausgeglichen ist und wir keine wirklichen Frontrunner haben, wo wir sagen können, okay, ja, da wird es hingehen oder da wird es hingehen. Es ist extrem schwer, ein wirklich dominantes Team über die komplette Saison zu evaluieren, beziehungsweise zu sagen, okay, das Team wird es auf jeden Fall machen. Selbst in der AFC, die Patriots sind nicht mehr so unantastbar. Das heißt, die Spannung ist extrem groß und größer als in den letzten Jahren. Und deswegen, glaube ich, wird es unglaublich spannend werden, diese Saison, bis zum Schluss. Und wir haben endlich wieder die ganzen Quarterbacks, die wir sehen dürfen. Also mit Tom Brady angefangen, Aaron Rodgers kommt zurück, Drew Brees ist da und spielt auf einem unglaublichen Niveau, so macht es auch Philip Rivers, Deshaun Watson ist zurück, Patrick Mahomes startet in Kansas City, Kirk Cousins, die große Verpflichtung in Minnesota, Russell Wilson, der Alleinunterhalter in Seattle, so viele Themen, die mich sehr, sehr freuen auf die Saison.
Das ist auch ein guter Grund.
Ein weiteres Topic. 2018, 2019, die NFL-Saison könnte enttäuschen, wenn?
Wenn wieder eine Regel alles dominiert, wie es in den letzten Jahren die Catch-Rule geschafft hat. Das wäre dann wahrscheinlich in diesem Jahr die Helmet-Rule. Auch wenn die Indizien nicht mehr darauf hindeuten, weil es doch in den letzten 2 Preseason-Wochen doch deutlich weniger wurde, was die Helmet-Rule anging. Aber die hat das Potenzial. Ich würde vielleicht auch noch Trump mit da reinpacken, was ja auch hochinteressant ist. Und würde es dann vielleicht so sagen, wird es enttäuschen, wenn zu viel Off-Field-Gedöns den Spaß verdirbt.
Absolut. Also ich würde sagen, 18, 19 könnte enttäuschen, wenn A, der Game Pass wieder eine ähnlich schlechte Performance in den ersten Monaten zeigen wird. Und B, ein ernstes Thema, wenn die, was du gerade angesprochen hast, die Anthem-Politik wirklich so schlimm gehandhabt wird von der NFL weiterhin. Wenn die NFL es nicht schafft, dieses wichtige Thema dementsprechend auch zu behandeln, wenn es nicht geschafft wird, dass man sich von Präsident Trump absondert, dass man, wenn man es nicht schaffen könnte, da Ruhe reinzubringen und den Spielern den Protest zu gewähren, der absolut friedlich, völlig okay und absolut demokratisch und aushaltbar sein muss für eine Liga, für einen Sport, für eine Gesellschaft. Wenn das nicht der Fall sein sollte, wäre das eine absolut enttäuschende Saison. Und wenn wir weiterhin diese Probleme haben und wenn wir weiterhin so viele Fans haben, die irgendwelche Trikots verbrennen und die es immer noch nicht verstanden haben, warum, weshalb protestiert wird und warum das ein absolut normaler und wichtiger Protest ist, der Amerika zu dem Land gemacht hat, was es jetzt ist, dann wäre es für mich eine enttäuschende Saison. Und dann die letzte Frage, Christian, das Wichtigste überhaupt. 2018, 2019 wird enden mit dem Super Bowl-Match der gegen der.
Oder? Da hat mir gesagt, ich mache die AFC, du die NFC, ne?
Okay, dann machen wir es so.
Ja, ich weiß nicht. Eigentlich habe ich mich mittlerweile darauf eingeschossen, dass ich die Patriots nicht als Super Bowl-Teilnehmer vorhersage, weil es zum einen so simpel ist und zum anderen ich auch zu viel an dem Team zweifle. Aber als ich mich dann gefragt habe, okay, wer wird's dann? Ich kann es nicht übers Herz bringen, Jacksonville zu nennen oder auch Pittsburgh.
glaube ich nicht.
Das hört sich an, als hättest du gerade ausgebrochen.
Pittsburgh. Nein.
Wir wollen hier neutral bleiben, Christian.
Sport ja, ich muss die Patriots dann nehmen. Ich kann es einfach nicht übers Herz bringen, ein anderes Team zu nennen. Nicht mit dem Kenntnisstand, den wir jetzt haben. Das geht nicht. Vielleicht nach einem Monat. Vielleicht habe ich dann die Möglichkeit zu sagen,
Football
so, hey, ja.
Im Dezember.
Ja, das sowieso. Aber vorher schafft man die Grundlage dafür.
Ja, genau, also, das stimmt.
In den OTA schaffst du die Grundlage, um dann im Minicamp gut zu sein. Im Minicamp schaffst du die Grundlage, um im Trainingcamp gut zu sein. Im Trainingcamp schaffst du die Grundlage, um im September gut zu sein. Und im September schaffst du die Grundlage, um im Dezember gut zu sein. Und im Dezember schaffst du die Grundlage, um im Januar und Februar gut zu sein.
Wow. Christian, hat dich Bill Belichick schon eingestellt als Motivator oder als
Ich nehme den Posten von Stacey James ein und werde Head of PR, Public Relations oder so.
Absolut, für den europäischen Markt. Ich sehe die Vikings im Super Bowl. Die Vikings, Minnesota, nicht nur, weil sie jetzt Kirk Cousins geholt haben, aber er ist natürlich die Position, die wichtig ist in unserer heutigen NFL-Welt, in der die Regelauslegung mehr und mehr die Offense bevorteilen und die Vikings nun endlich einen Quarterback haben, auf den man sich verlassen kann, der nicht nur das Spiel managen kann, so wie das im letzten Jahr auch geklappt hat bei den Vikings, aber der wirklich auch Spiele entscheiden kann, der das Team tragen kann, aber in erster Linie aufgrund ihrer Defense, die enorm stark ist, für mich die beste Defense in der Liga und mit den Acquisitions, die sie gemacht haben, sowohl in der Defense, das Geld, was sie ausgegeben haben für eigene Spieler und Trades und natürlich das Geld für Kirk Cousins, ist es für mich ein Super Bowl oder Bust-Jahr für die Minnesota Vikings. Also jetzt müssen sie gewinnen, jetzt müssen sie es schaffen und deswegen sehe ich die Vikings im Super Bowl, weil sie auch einfach in meinen Augen so ein Team haben, was absolut in den Super Bowl gehören würde.
Ja, das finde ich solide. Bevor du jetzt aber gleich zum Ausgang überleitest.
Ich hatte noch was anderes vor.
Gut.
Was hattest du denn vor?
Nichts weiter. Ich wollte nur noch zwei Sachen müssen wir noch besprechen. Also zum einen, was wir eben vielleicht ein bisschen übersehen haben, ist Le'Veon Bell ist schon eine interessante Sache. Immer noch nicht beim Training dabei. Ich denke mal, morgen wird ein relativ wichtiger Tag sein für ihn, dass er in Pittsburgh auftaucht. Der Mittwoch ist immer so, in Pittsburgh zumindest, so wird es berichtet, der Tag, in dem der Gameplan quasi eingestellt wird. Dementsprechend wird es sich doch für ihn, ihm gut tun, wenn er dann morgen bei den Pittsburgh Steelers am Start ist beim Training. Ansonsten könnte es eng werden, dass er tatsächlich in Woche 1 auch spielt, wobei man ihn auch mit Sicherheit einfach rauswerfen kann und er was machen kann, gerade weil es ja gegen, in Anführungsstrichen, nur Cleveland geht. Aber durchaus eine Sache, die man weiter beobachten muss und die nicht uninteressant ist, auch wenn wir wieder über Fantasy reden, nicht wirklich unwichtig.
Absolut. Für alle, die sich gefreut haben, dass sie den ersten Pick im Draft hatten und dann wahrscheinlich Le'Veon Bell gezogen haben, die werden sich jetzt denken, verdammt nochmal.
Ja, so ist das halt im Fantasy, ne? Verletzung und so.
Der zweite Punkt, Christian, den du mit Sicherheit ansprechen wolltest, war Colin Kaepernick.
Ja, den hättest du natürlich auch noch gehabt, ne?
Genau, das war die große News des vergangenen Tages, beziehungsweise bei uns der vergangenen Nacht. Colin Kaepernick ist zur Feier des 30. Geburtstags bei Nike vom Slogan Just Do It. Wahrscheinlich hat jeder von euch mal irgendwie ein T-Shirt, Hose, Schuh, was auch immer gehabt, wo Just Do It drauf stand. Als das Gesicht dieser Werbekampagne gemacht worden. Und das ist natürlich eine Kontroverse insofern, als dass Colin Kaepernick derjenige ist, der den, wie ich finde, ja wichtigen, friedlichen Protest begonnen hat als Spieler, als er gekniet hat während der Nationalhymne. Und Nike ist gleichzeitig der Ausstatter der NFL, der Liga, die versucht hat, mit Donald Trump so ein bisschen gemeinsame Sache zu machen, die versucht hat, die Spieler rauszudrängen, nicht jetzt rauszuschmeißen, sondern so ein bisschen von der Bildfläche sozusagen zu schieben, die eben diesen friedlichen Protest machen. Und das ist eine große News gewesen, dass, wie gesagt, Nike gesagt hat, okay, für diesen 30. Geburtstag nehmen wir Colin Kaepernick als das Gesicht. Und als Zitat können wir dann noch sagen, der Vizepräsident von Nike hat gesagt, dass Zitat, wir glauben, dass Colin einer der inspirierendsten Athleten dieser Generation ist und deswegen eben an dieser Werbekampagne maßgeblich teilnimmt.
Genau. Ja, also das ist auch wirklich ein höchst interessantes Thema insgesamt, weil das so viele interessante Aspekte dabei sind. Also zum einen Können wir, auf das können wir, glaube ich, jetzt nicht mehr alles eingehen, weil wir jetzt auch schon weit über eine Stunde wieder sind. Aber es ist so ein bisschen Abbild der Millennials, finde ich, in vielerlei Hinsicht. Also es gibt ja diesen Begriff Social Justice Warrior und der ist ja eher negativ konnotiert, aber man sieht, dass viele junge Menschen sich sehr aktiv in eher linkeren Kreisen bewegen und auch relativ dominant dabei sind, ne? Sei es jetzt in Antirassismusbewegungen, in feministischen Bewegungen, sieht man viele Aktionen und man sieht jetzt aber auch vermehrt mehr, dass große Konzerne sich das zu Nutzen machen und davon auch profitieren wollen. Jetzt Nike halt speziell mit ihrem Programm, ich weiß gar nicht, wie heißt das offiziell, aber es ist ja schon auf Social Justice ausgelegt. Ne?
Glaube an etwas, selbst wenn es bedeutet, alles zu opfern.
Ja, das ist genau, das ist der Slogan und es gibt eine eigene Linie davon, die jetzt gar nicht irgendwie an eine Sportart gebunden ist, sondern einfach nur so eine Statement-Linie ist, wenn du so möchtest. Man sieht solche ähnlichen Dinge auch, es gibt ja jetzt auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es bei H&M war oder bei irgendwelchen anderen Modeketten, irgendwelche T-Shirts mit I'm a Feminist oder so, was ja schon relativ kurios halt ist, ne? Dass man halt so einen Zweck, der eigentlich relativ Kapitalismus kritisch gegenübersteht, sag ich mal, zumindest im Grunde her, und dass das dann so vermarktet wird von dem eigentlichen Ding. Insofern, das ist so eine interessante Betrachtungsweise davon. Die andere interessante Betrachtungsweise davon ist natürlich, dass die NFL als großer Partner von Nike quasi damit vor den Kopf gestoßen wird oder vermeintlich vor den Kopf gestoßen wird. Das ist ja auch die Frage, ob man sich da nicht vielleicht abgesprochen hat.
Ja.
Der Deal zwischen Nike und der NFL wurde jetzt in diesem Jahr noch verlängert bis 2028. Also da kann die NFL wahrscheinlich nicht so schnell raus. Also viele, viele, viele interessante Überlegungen, die man dabei haben kann. Ich würde da mal auf einen Artikel verweisen, den jetzt weiß ich nicht, wie er heißt.
Ben Bedrich.
Den Twitter-Follow. Genau, Ben Bedrich, den du mir mal empfohlen hattest und den ich doch durchaus empfehlen kann. Auf derballlügtnicht.com hat er da eine gute Aufstellung dazu geschrieben, der viele Seiten beleuchtet, wo ihr euch das nochmal durchlesen könnt, wenn ihr das wollt.
Auch in der Deutschlandfunk Mediathek gibt es ein sehr schönes Interview mit ihm zu dem Thema generell Colin Kaepernick. Was Nike angeht, ist auf jeden Fall, ich finde es super, dass Nike das macht, dass Nike Colin Kaepernick damit auf das Cover setzt. Und damit haben sie, finde ich, zwei der wichtigsten Athleten unserer Zeit mit Colin Kaepernick und LeBron James als wirklich tragende Werbefiguren unter Vertrag und geben ihnen auch eine Plattform und unterstützen sie dadurch natürlich auch. Die Frage ist eben, ob es, beziehungsweise das kann man eigentlich beantworten, das ist bei Nike natürlich nicht nur einfach ein Goodwill, sondern sie haben natürlich auch ganz klar wirtschaftliche Interessen dadurch, denn was ich mir jetzt noch angeschaut hatte, Nike hat natürlich außerhalb der USA, wo eben die ganze Colin Kaepernick-Geschichte ganz anders betrachtet wird, deutlich mehr Umsatz, generieren da viel mehr Geld. Und da ist es natürlich dann auch ganz interessant, explizit Colin Kaepernick zu nutzen. Denn innerhalb der USA ist den Männern und Frauen von Nike relativ egal, wen sie da als Athleten präsentieren. Denn ich hatte das auch geschrieben, J.J. Watt haben sie auch. Und wir wissen alle, J.J. Watt ist ein großartiger Typ bestimmt, hat mit seinem Hurricane Relief großartige Sachen gemacht. Aber er kriegt auch Kohle beispielsweise von Papa John's. Wir haben über die Kontroverse da gesprochen oder den Skandal, und er spielt für McNair, der einer der lautesten Owner in der Liga ist, was den Kampf gegen den Protest angeht, und verbale Entgleisungen sind bei ihm an der Tagesordnung.
Ja, wobei J.J. Watt nicht so viel dafür kann, wo er spielt, ist schon natürlich klar, aber du hast recht, also das ist ich glaube nicht, dass wir jetzt eine neue Ethik oder Moralvorstellung daraus bei Nike feststellen können. Es ist halt eher so, dass Nike da eher ein Abbild der derzeitigen Gesellschaft ist.
Genau, aber insgesamt ist es eine gute Sache, weil auch wenn die wirtschaftlichen Interessen dahinterstehen, macht es absolut Sinn.
Es ist eine gute Sache, die da verfolgt wird, ne?
Genau, das war's von unserer Seite. Wir freuen uns, dass ihr uns wieder zugehört habt, dass ihr bei uns wart. Wir hoffen, euch gefällt das, und wenn es euch gefällt, freuen wir uns natürlich sehr über Likes und Bewertungen bei iTunes gerne. Und damit sage ich danke dir, Christian.
Ach, danke auch.
Und euch allen sehr, sehr viel Spaß beim ersten Preview. Regular Season Game diesen Donnerstag. Bis dahin, ciao.